Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Studio Gelbes Haus. Seit dem ersten Advent zeigen wir im Stadtmuseum die Ausstellung Made in Esslingen, in der wir, ganz wie der Name schon sagt, Produkte aus Esslingen und deren Geschichte präsentieren. Und viele dieser Geschichten sind es wert, auch mündlich erzählt zu werden, weshalb wir zu ausgewählten Produkten bzw. Unternehmen Gäste in unser Podcast-Studio einladen, die uns Produktgeschichten erzählen können. In der heutigen Folge soll es um Esslinger Produkte in der Lebensmittelbranche gehen. Und als Expertin haben wir dafür Christine Wanner eingeladen, die mir gerade gegenüber sitzt. Frau Wanner, herzlich willkommen. Frau Wanner, Sie sind Kunsthistorikerin und ein langjähriges Mitglied des Geschichts- und Altertumsvereins, kurz GAV genannt. Der GAV ist derjenige Verein, der die Sammlung des Stadtmuseums und eigentlich auch das Stadtmuseum selbst begründet hat. Sie selbst sind bei zwei der ganz großen Esslinger Lebensmittelhersteller tätig, die auch über die Region hinaus bekannt sind. Zum einen in der Sektkellerei Kessler und zum anderen bei Hengstenberg. Und von daher freue ich mich sehr, was Sie uns in der heutigen Folge über diese beiden Traditionsunternehmen und natürlich auch über den GAV berichten können. Lassen Sie uns vielleicht mit der älteren der beiden Firmen beginnen, mit der Sektkellerei Kessler. Der Slogan von Kessler ist ja Deutschlands älteste Sektkellerei. Können Sie uns das erklären?
Ja, also Georg Christian Kessler, der später dann als einziger deutscher Sektfabrikant in den Adelsstand erhoben wurde, hat eben diese Sektkellerei 1826 am 1. Juli im Kaisheimer Pfleghof bzw. der dazugehörigen Kelter, ne, am Fuße unserer Burg gegründet. Ne, und die besteht bis heute fort. Und von daher muss man sagen, also das war, wenn Sie das jetzt so als Slogan bezeichnen, naja, wie soll ich beschreiben? Also im 19. Jahrhundert bis Ende des Ersten Weltkrieges, kann man sagen, hat die Firma eigentlich mit nur zwei Dingen groß Werbung machen müssen. Älteste Sektkellerei Deutschlands und königlich-württembergischer Hoflieferant.
Hätte Georg Christian Kessler sein Unternehmen auch an einem anderen Ort als in Esslingen gründen können oder musste das Esslingen sein?
Das hätte er ganz sicher irgendwo anders machen können, zumal er überhaupt kein gebürtiger Esslinger ist. Er kam 1787 in Heilbronn zur Welt. Und ich meine, hier gibt es insofern eine Verbindung, dass es eben auch eine Reichsstadt war wie Esslingen. Aber das ist dann, sage ich mal, alles, außer dass es noch Wein drumherum gibt. Die Karriere war ihm überhaupt nicht vorgezeichnet. Er hat eine kaufmännische Ausbildung gemacht, allerdings im Rheinland, also nicht in der Heimat, was den großen Vorteil hatte, denn das gesamte linksrheinische Gebiet war französisch zu der damaligen Zeit. Er beherrschte die Sprache sehr gut und daher war es kein Problem, dass er dann 1807 20-jährig beginnen konnte, wahrscheinlich über eine Fürsprache eines Freundes, das wissen wir heute nicht mehr genau, in der Champagnerfirma von Wöfkli-Coupon-Sardin.
Als er dann seine Sektkellerei in den 1820er Jahren dann hier in Esslingen gründete, begann gerade das Phänomen, das wir heute als Industrialisierung bezeichnen. Würden Sie sagen, dass Kessler auch Teil dieses Industrialisierungsprozesses in der Region war?
Auf jeden Fall. Also was die Lebensmittelindustrie angeht, ist er absoluter Pionier. Das ist unbestritten, aber eben auch darüber hinaus, wie heißt es so schön, eine der umtriebigsten Figuren in der Frühphase, speziell jetzt hier der Esslinger Industrialisierung. Und der Weg, der ihn hierher gebracht hat, war eben zunächst nicht die Absicht, also ins Schaumweingeschäft einzusteigen, sondern er hatte ja über seinen Schwager den Bruder die Möglichkeit, hier in eine Wolgarn-Spinnerei mit zu investieren, ne? Weil ihm ja letztlich die Nachfolge, was ursprünglich angedacht war, des Unternehmens Wöfkli-Coupon, dann versagt blieb. Ja? Und er hat aber das noch im Auftrag von dieser Champagnerfabrik gemacht, investiert auf den Pulverwiesen, woraus später dann die Wollefabrik Merkel und Kindlin hervorgehen wird. Ne? Das war im Jahre 1825. Und erst ein Jahr später dann, am 1. Juli eben 1826, legt er den Grundstein zusammen mit Heinrich Georgi, auch eine bekannte Esslinger Persönlichkeit, der Vater des Turnvaters, ne, des Schwäbischen, Theodor Georgi, eben wie vorher gesagt am Fuße der Burg.
In unserer Ausstellung zeigen wir im Zusammenhang mit Kessler ja auch ein Buhlbacher Schlegel. Und soweit ich weiß, war die Sektkellerei an dieser Erfindung, die heute jeder kennt, auch beteiligt, oder?
Der Kessler hatte ja in seinem ersten Jahr 8000 Flaschen, wie man das bezeichnet, auf die Hefe gelegt. Die Hälfte davon ist explodiert. Und was keine Seltenheit war, denn Glas war ja nur mundgeblasen herstellbar bis 1900. Und ein Phänomen, das ihm aus der Champagne bekannt war. Deshalb gibt es seit über 300 Jahren mindestens die Wölbung unten in der Flasche. Das ist aufgrund des Drucks, dass eine bessere Verteilung eben sich da drin auftut. Und Kessler hat dann sich begeben ins Zentrum südwestdeutscher Glasbläserei und hat dann verschiedene, schön Münzach, Bulbach und so weiter, dort Firmen aufgetan, die bereit waren, weil diese Anforderungen gab es in Deutschland ja noch gar nicht, Flaschen für diesen Zweck herzustellen, eben das Glas offenbar dickwandiger zu machen, was ein Riesenerfolg war, denn im darauffolgenden Jahr hat er dann bei 30.000 Stück den Bruch reduzieren können in den einstelligen Prozentbereich und das steigert er von Jahr zu Jahr.
Der Reichtum der Esslinger in der Reichsstadtzeit begründete sich ja unter anderem auch auf den Weinbau. Hat denn die Gründung der Sektkellerei auch den Weinbau in Esslingen in irgendeiner Form verändert oder geprägt?
Sagen wir es so, Kessler war natürlich geprägt von den Weinen, die er aus der Champagne kannte. Das war hier eine absolute Herausforderung, denn Qualitätsweinanbau, wie wir das heute kennen, schätzt man, war vielleicht etwa ein Fünftel zur damaligen Zeit. Denn das war, Württemberg war ja ein sehr, sehr armes Land, das war ein Agrarstaat, die Leute hatten einfach auch nicht viel Geld. Und somit war hier absolut Masse vor Klasse. Und der Kessler hat dann eben auch den Weingärtnern mehr bezahlt, wenn die hochwertige Sorten angefangen haben anzubauen, wie zum Beispiel Riesling, und bekommt dafür dann auch Medaillen für diese Verdienste in der Landwirtschaft.
Die Firmengeschichte Kesslers spiegelt auch eine ganze Reihe von bedeutenden historischen Ereignissen wider, oder? Also ich denke da zum Beispiel an Nordpol-Expeditionen, auf denen Kessler-Sekt im Gepäck war, oder eben, was die schon erwähnt hatten, dass Kessler als württembergischer königlicher Hoflieferant ja dann auch tätig war, oder die Einführung der Sektsteuer im Jahr 1902.
Gut, da muss man sagen, da hat jetzt Kessler nichts zu getan.
Also, ja, das ist richtig. Ja, aber höchstens da bei der Sektsteuer, da war ja, glaube ich, eher nicht so die Begeisterung groß wahrscheinlich.
Nein, die war nicht groß. Nein. Ja, ja. Aber was vielleicht interessant ist, also damals der Nachfolger dann von Kessler, also der zweite Nachfolger, August Weiß, war Mitbegründer des Deutschen Sektverbandes.
Ja, interessant. Worauf ich hinaus wollte, war, dass man ja schon viele Ereignisse der jüngeren deutschen Geschichte eben auch mit Ereignissen bei Kessler wiederum irgendwie auch verbinden kann. Also jetzt zum Beispiel auch, als der Versailler Vertrag geschlossen wurde, wo ja dann auch zum Beispiel festgelegt wurde, soweit ich weiß, dass jetzt das Getränk, das Kessler produziert, ganz sicherlich nicht mehr Champagner genannt werden darf, weil das ja dann auf die Champagne nur noch bezogen werden durfte, der Name Champagne, oder? Weiß ich das falsch?
Also es war so, dass eben in der Tat nach dem Ersten Weltkrieg das deutsch-französische Verhältnis, sage ich erstmal, nachhaltig beschädigt war. Und zu den vielen Reparationszahlungen und sonstigen Strafen gab es eben den sogenannten Champagner-Paragraph. Interessanterweise ist er relativ nah an der alleinigen Kriegsschuld Deutschlands, aber das nur so nebenbei. Und von da ab war, und das zunächst nur Deutschland verwehrt, dass hier Produkte, eben Champagner, in irgendeiner Form bezeichnet werden dürfen. Übrigens auch Cognac war ab nun verboten. Und ganz offiziell war es jetzt der Schaumwein, beziehungsweise eben der Sekt oder eben dann Weinbrand für Cognac. Ja.
Denn Georg Christian Kessler hatte ja auch sein Handwerk in der Champagne gelernt gehabt. Das hatten Sie ja anfangs auch schon berichtet gehabt. Also dem Sektherstellungsgebiet schlechthin. Und das Getränk aus dieser Region, den Champagner, das kennt man ja in der ganzen Welt eigentlich. Kann man das auch über Kessler-Sekt sagen? Also ist der auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt?
Heute absolut nicht mehr. Heute sind wir sehr, sehr regional, was den Vertrieb angeht, aufgestellt. Aber im 19. Jahrhundert sah das komplett anders aus. Natürlich gab es auch nicht die Fülle an Sektkellereien, die heute existiert. Und darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, also im 19. Jahrhundert existierte auch ausschließlich traditionelle Flaschengärung, was die Herstellung anbetrifft. Ja. Und erst die Massenherstellung, sprich im Tank, das ist dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfunden worden. Also das nimmt auch übrigens heute 90% der deutschen Sektherstellung ein. Also der allergrößte Teil wird im Tank hergestellt, nicht traditionell. Und nun ja, zu der damaligen Zeit, also wie gesagt, das 19. Jahrhundert, hat das Unternehmen auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts exportiert, europaweit, sogar weltweit. Ne? Wir haben auch englischsprachige Sektausgaben, wenn man so sagen kann. Den Sparkling Neckar zum Beispiel, der ging bis nach Indien und nach USA. Ne? Aber das haben wir heute nicht mehr. Also Kessler Sekt ist eine vornehmlich regional aufgestellte Marke. Wir produzieren maximal 1,8, 1,9 Millionen Flaschen jährlich. Also da sind Formate von 0,2 bis 3 Liter eingerechnet und der größte Teil, 1,2, dann das ist das 0,7 5 Liter Format.
Aber ist auch immer noch eine ganze Menge eigentlich.
Ja, im Vergleich zu 300 Millionen Flaschen im letzten Jahr deutschlandweit produziert, ist es natürlich dann schon nicht so viel vielleicht. Ja, gell?
Trinken Sie selber denn auch gerne mal Kessler Sekt?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und mögen Sie auch Gewürzgurken? Das ist jetzt meine sehr elegante Überleitung zu Ihrem anderen Tätigkeitsbereich.
Auch die mag ich sehr gern, ja.
Denn der zweite bedeutende Lebensmittelhersteller aus Esslingen ist ja das Unternehmen Hengstenberg, das 1876 gegründet wurde, also genau 50 Jahre nach Kessler. Und soweit ich weiß, bearbeiten Sie dort derzeit das Firmenarchiv.
Genau.
Gehen denn die Unterlagen dort auch bis in die ersten Anfänge zurück?
Ja, also wir haben wirklich ganz, ganz frühe Unterlagen, wobei auch ein Teil davon, muss man sagen, heute im Wirtschaftsarchiv in Stuttgart-Hohenheim sich befindet. Aber wir haben noch sehr viele Unterlagen, auch aus den Anfangsjahren, auch sehr viel oder eigentlich alles, sage ich mal, was zum Beispiel die Familie anbetrifft.
Ja, da das ja auch ein Familienunternehmen ja auch gewesen ist, ne? Oder auch bis heute. Ja, ist, ne?
Ja, kann man so sagen.
Ja. Der Gründer, der Unternehmer Richard Hengstenberg, begann ja zunächst im Essiggeschäft, was in einer Weinbaustadt wie Esslingen auch erstmal eigentlich logisch klingt. Und seitdem hat das Unternehmen aber sein Produktspektrum immer weiter ausgebaut, also über Senf, eingelegte Gurken, Sauerkraut, Rotkraut und so weiter. Würden Sie sagen, dass man den Prozess der Industrialisierung auch an dieser Firma exemplarisch zeigen kann?
Auf jeden Fall, auch ja. Interessant, wenn ich das vielleicht noch kurz anmerken darf, auch Richard Alfred Hengstenberg war ähnlich wie Kessler ein Kaufmann. Also der hat sich zunächst überhaupt nicht mit Essig beschäftigt, genauso wenig wie Kessler mit der Champagnerherstellung. Ne? Das sind Kaufleute und die brauchen erstmal ein Geschick zu investieren. Ne? Die brauchen Kapital, um eben ähnlich wie beim Sekt, das ist ja ein Produkt, das eine Zeit braucht, manchmal Jahre, bis man es verkaufen kann. Und so ähnlich ist es ja auch mit dem Essig. Ne? Also das muss ja auch erstmal einem Gärprozess unterworfen werden.
Ja, das stimmt.
Und er hatte im ersten Jahr übrigens auch so wenig Glück wie Kessler. Der hatte nämlich auch an die 50 Essigstauden, die eine Fehlgärung waren. Ne?
Ah, das ist natürlich, aber gut, dass er trotzdem weitergemacht hat.
Dann. Ja, auf jeden Fall. Er hat sich auch hier gibt es sehr viele Parallelen wie Kessler. Er hat ja zusammen mit einem anderen Mann eben diese Essigfabrik zunächst gegründet, ja, und zwar in der Webergasse hier, direkt hier ums Eck bei uns, ne? Und der hat sozusagen die technische Leitung unter sich gehabt und der Hengstenberg die kaufmännische. Und der Herr Kallhardt, der ist dann aber 2 Jahre später ausgestiegen und dank dem Vermögen seiner Frau Marie, geborene Melzer, Hengstenberg verheiratet, hat es dann Kapital gegeben, dass er das kompensieren konnte. Das war ein Riesenglück.
Ah, super. Und möglicherweise war das ja dann auch der Grund, oder? Weshalb er vielleicht seine Produktpalette dann noch ein bisschen erweitert hat, um dann eben auch vielleicht nicht von einem einzigen Produkt abhängig zu sein?
Ganz sicher, ja. Also am Anfang hat er die Sache mit dem Senf und Öl und Ähnlichem vertrieben, noch nicht hergestellt. Aber ganz klar, wenn man so viel Essig hat, dann kann man natürlich auch die Gurken. Und das war damals so, dass die Weingärtner hier viel auch Gurken angepflanzt haben, ne, weil sie da einfach noch Platz hatten am Boden. Und er dafür diese Gurken verwendet hat dann. Ne? Und der Senf wird dann so um 1905 hinzukommen und, wie Sie schon gesagt haben, die Produktpalette erweitert. Und was natürlich ein Meilenstein war, und das ist ein ganz großer Unterschied zu Kessler, 1895 hat Hengstenberg dann die Altstadt hier verlassen und sein Gelände draußen in der Weststadt eröffnet. Also das wurde schon vorher gekauft, das Gelände. Und dann hat er natürlich, was hier jetzt Industrialisierung angeht, ganz andere Möglichkeiten gehabt. Und was unglaublich wichtig war für ihn, er hat das früher erkannt, ist der Gleisanschluss gewesen, ne? Dass eben hier auch Export relativ früh in alle Teile Deutschlands und dann auch bald Europas existierte.
Hätte denn die Firmengeschichte Kesslers auch anders verlaufen können? Hätte Kessler sich ebenfalls überlegt, in die Weststadt rauszuziehen?
Ja, denke schon. Aber das ist sehr interessant, weil eben die Firma immer an der Altstadt festgehalten hat.
Für Hengstenberg waren sicherlich auch die Nachkriegszeit und die Wirtschaftswunderjahre eine entwicklungsreiche Zeit, oder? Also ich denke da an verändertes Einkaufsverhalten, dass man jetzt nicht mehr einzeln abgezählte Gurken im Tante-Emma-Laden kauft, sondern vorportionierte Gläser sozusagen oder Konserven im Supermarkt oder auch ein verändertes Verhalten bezüglich der Haushaltsführung, dass Frau, muss man ja sagen, sich die Arbeit erleichtert, indem Konserven gekauft werden, statt alles selber einzulegen oder frisch zuzubereiten. Oder überschätze ich das auch?
Nein, auf jeden Fall. Also man kann sagen, dass eigentlich schon fast von Anbeginn eine Abfüllung, auf zumindest zu Beginn des 20. Jahrhunderts, auch immer Abfüllung in Gläser es gab. Ja, also die Gurken, aber die konnte man in der Tat, also wir haben da ja auch sehr schöne Objekte, also Behälter, wo die Gurken in der Tat einzeln gekauft wurden. Ne? Also das gab es noch relativ lange. Oder der Essig abgefüllt wurde. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Hengstenberg hat ja die bahnbrechende Erfindung gemacht, 1932 mit dem ersten pasteurisierten Sauerkraut. Das war ein Riesenproblem, das konnte man ja nicht in Dosen abpacken, weil es immer explodiert ist. Ne? Und das ist dieser Firma gelungen erstmalig, ne? Dass das in einer Dose verkauft werden konnte. Und in den Nachkriegsjahren wird natürlich ganz viel beworben, wie die Hausfrau sich's leicht machen kann mit den Konserven. Ne? Und dann noch später, so in den 80er und 90er Jahren, werden auch die Männer angesprochen, ne? Die dann auch irgendwie das hinkriegen mit dem Dose aufmachen und warm machen und sowas.
Oh je, ja. Wir zeigen bei uns in der Ausstellung ja auch ein paar ausgewählte Rezepthefte, die Hengstenberg in den vergangenen 100 Jahren oder rund 100 Jahren herausgegeben hat, die ich auch ganz großartig finde, weil man da so wunderbar auch den Zeitgeist ablesen kann. Also ähnlich wie Sie es ja gerade auch schon geschildert haben, also auch der sich wandelnde Geschmack in jederlei Sinne. Also gerade dieses Rezeptheft, was wir da auch aus den 60er Jahren haben, wo dann dieser Tutti-Frutti-Salat angepriesen wird mit Sauerkraut und Mandarinen aus der Dose, wo mir ja ehrlich gesagt ganz anders würde ich mir das vorstellen, muss zu essen. Gibt es denn da noch mehr solche Rezepte im Archiv möglicherweise?
Ja. Das haben wir zum Glück, das ist alles gesammelt worden. Ne? Also das sind diese süß-sauren Kombinationen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Ne? Und das ist für unser Geschmacksempfinden heute schon ein bisschen fremd, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Aber man erkennt wirklich den Zeitgeist da dann genau. Auch dran. Mhm. Ne? Wenn Sie die vergangenen anderthalb Jahrhunderte der Firmengeschichte von Hengstenberg resümieren, würden Sie sagen, dass man auch Verknüpfungen zur deutschen Geschichte herstellen kann, wie wir das jetzt bei Kessler hatten? Oder ist Hengstenberg von historischen Entwicklungen und Ereignissen weniger direkt betroffen
gewesen? Doch, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man muss natürlich dazu sagen, Hengstenberg ist eine ganz andere Nummer. Die hatten in den Hochzeiten an die 20 Tochtergesellschaften, ne, in ganz Deutschland. Die haben schon 1919 eine erste im Osten gegründet, in Bitterfeld. Dann kam bald Dortmund dazu und Regensburg und so weiter und so fort. Also das war natürlich eine Riesenfirma, muss man sagen, die zu ihren Bestzeiten 20.000 Mitarbeiter hatte und spiegelt natürlich auch in verschiedener Hinsicht deutsche Geschichte wider. Ne? Also zum Beispiel auch, was die Zeit des Zweiten Weltkrieges anging, ne? Wurde natürlich übrigens bei Kessler auch für die Wehrmacht produziert. Ne? Wir haben auch ein ganz kurioses Produkt, das Trockensauerkraut. Das ist eine Schachtel mit getrocknetem Sauerkraut, das man mit heißem Wasser dann aufgegossen hat.
Ach, ja. Was?
Mhm. Ja. Also da ist natürlich schon auch Geschichte mit dabei. Und eine Köchin von John F. Kennedy, die stammte aus Ulm, eine gewisse Annemarie Huste hieß die, die hat auch ganz, ganz stark Kessler beworben, weil sie eben dort Mildessa zum Kochen genommen hat oder Rotessa und andere Hengstenberg-Produkte. Und das war damals relativ, ist auch sehr medienwirksam inszeniert worden, muss man sagen, ne?
Ach, spannend. Also da kommen wir direkt nämlich schon zu meiner nächsten Frage, weil Sauerkraut, Rotkraut, Essiggurken und Senf ja eher so, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, sehr deutsche Lebensmittel sind. Sind denn dann die Hengstenberg-Produkte auch in anderen Ländern so auf dem Speiseplan dann vertreten oder ist das dann doch eher was Exotisches dann in anderen?
Also das kommt auf die Länder an. Also Hengstenberg exportiert meines Wissens im Moment, ich glaube, in circa 40 Länder, ne? Und auch nach Japan zum Beispiel. Aber die Rezepturen sind in der Tat dann manchmal einfach ein bisschen angepasst, ne? Seit 1967 gibt es ja die Linie Oro di Parma, die Tomatenlinie, sage ich jetzt mal, ne? Und das hebt sich natürlich dann schon von den anderen, wie Sie es auch gesagt haben, typisch deutschen Produkten ab, ne? Und das ist auch, muss man wirklich sagen, sehr, sehr gefragt.
Zuletzt noch ein paar Worte zum GAV, den wir ja ganz am Anfang auch schon angesprochen hatten, also zum Esslinger Geschichts- und Altertumsverein. Mögen Sie einen kleinen Werbeblock für den GAV einlegen und ein bisschen was zur Geschichte und zu seinen Aufgaben heute erzählen?
Also der GAV wurde ja 1908 gegründet. Und das ist jetzt nicht so ein Zufall, denn in vielen Städten gab es entsprechende Vereine, auch natürlich dann den Schwäbischen Heimatbund und lauter Vergleichbares, kann man sagen, ne? Also wenige Jahre zuvor ist ja in Esslingen die Stadtmauer fast vollends dann abgebrochen worden. Und dann war doch irgendwie in der Bevölkerung auch so ein Bewusstsein, ja, also dass man das Vergangene doch irgendwie bewahren sollte und man gesagt hat, jetzt ist eigentlich genug, jetzt wird nichts mehr abgebrochen, ne? Und so sind es die zwei Schwerpunkte dieses Vereines, kann man sagen, von Anbeginn. Einmal dieses städtebauliche Gesicht zu bewahren und andererseits eben auch dieses Sammeln von Esslinger Geschichte, was man eben früher im Alten Rathaus ausgestellt hat und woraus dann 1989 das Stadtmuseum hervorgehen wird. Wir sind in den letzten Jahren auch sehr eng, oder fast Jahrzehnten kann man vielleicht schon sagen, auch eng verbunden mit dem Stadtarchiv. Ja, wir halten auch immer die Augen und die Ohren auf, wenn uns was zugeht, was dann eher vielleicht fürs Archiv interessant ist. Also Flachware natürlich.
Und ich nehme an, Sie freuen sich immer über neue Mitglieder und man darf sich bei Ihnen melden.
Selbstverständlich ist wie bei allen Vereinen nicht so einfach, muss man ganz klar sagen. Und die Pandemie natürlich, ist keine Frage, hat uns richtig ausgenockt. Ne?
Das denke ich mir, das geht ja vielen Vereinen jetzt auch zurzeit so. Ja. Ja, Frau Wanner, vielen Dank, dass Sie da waren und für die tollen Einblicke in die Esslinger Firmengeschichten, die Sie uns heute gegeben haben. Also ich fand es sehr spannend und sehr aufschlussreich und ich hoffe, dass es auch Ihnen und euch, die ihr zugehört habt, so gegangen ist. Wie immer findet ihr in unserer Kurzbeschreibung zum Podcast alle Links zum Weiterlesen, also in diesem Fall dann natürlich zu Kessler, zu Hengstenberg und natürlich auch zum GAV. Ich danke recht herzlich fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Episode ebenfalls wieder reinhören mögt. Und schreibt uns gerne, wenn euch etwas besonders gut gefallen hat oder vielleicht auch überhaupt nicht gefallen habt oder ihr Anregungen für weitere Themen, Gäste oder anderes habt. Bis zum nächsten Mal.
Studio Gelbes Haus, der Podcast der Städtischen Museen Esslingen.